Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Mit Melanie Longerich. Heute geht's um die Personalquerelen der Linken im Bund und was das für den Landesverband in Sachsen bedeutet. Es geht um die Kolumbusstraße in München. Die wird probeweise verkehrsberuhigt, aber gefallen tut das längst nicht allen. Und es geht um den Checkpoint Charlie, der als Bildungs- und Gedenkort neu gestaltet werden soll. Herzlich willkommen. 39 Jahre am Stück durchregieren, von 1966 bis 2005. Das waren noch Zeiten in Nordrhein-Westfalen für die SPD. Ihr Stammland wurde NRW genannt. Das mag zwar fürs Ruhrgebiet gelten, aber in Nordrhein-Westfalen gibt es ja zum Beispiel auch das konservative Münsterland oder den Niederrhein. Kurz gesagt, es war nie einfach für die SPD in NRW Wahlen zu gewinnen, aber bei der Landtagswahl im vergangenen Jahr war es dann besonders schlimm. Weniger als 27% der Wählerinnen und Wähler gaben den Sozialdemokraten ihre Stimme, weil viele Stammwähler lieber zu Hause geblieben sind, wie eine spätere Wahlanalyse ergab. Vielleicht wussten sie aber auch nur nicht mehr so genau, wofür die SPD eigentlich steht. Die Genossen und Genossinnen am Rhein und Ruhr jedenfalls scheinen sich diese stumme Kritik zu Herzen genommen zu haben, wie Vivien Leue kurz vor dem Landesparteitag der NRW-SPD an diesem Wochenende berichtet.
Ganz herzlich willkommen. Bochum am Wochenende. Die örtliche SPD feiert 160 Jahre Parteigeschichte. Festredner ist der ehemalige NRW-Ministerpräsident und einstige Bundesfinanzminister Per Steinbrück. Er warnt zu Beginn:
Es kann auch sein, dass das für manchen anstrengend wird. Weil die Lage der SPD so ist, dass es anstrengend ist und anstrengend wird.
Tatsächlich wissen die Genossen und Genossinnen an Rhein und Ruhr nur zu gut, wovon er spricht. Nicht erst seit der historischen Niederlage bei der Landtagswahl im Mai 2022 zermürbten Streit und Intrigen die Sozialdemokraten in Nordrhein-Westfalen. Damals erhielt die SPD weniger als 27% der Stimmen. Als der unterlegene Spitzenkandidat, der Partei- und Fraktionschef Thomas Kutschaty, Ende März dann überraschend seinen Rücktritt verkündete, stand die SPD führungs- und ratlos da. Ein für Mai geplanter Parteitag musste kurzfristig verschoben werden. Auf jetzt, Ende August.
Was ist die historische Mission der SPD? Im Beginn des 21. Jahrhunderts. Kann es sein, dass der augenblickliche Zustand der SPD damit zu tun hat, dass sie nicht mehr genau weiß, was diese historische Mission ist?
Per Steinbrück legt den Finger in die Wunde. Wofür steht die SPD in ihrem einstigen Stammland Nordrhein-Westfalen?
Also ich glaube, die SPD weiß, was ihre Mission ist, gerade wenn es um die Fragen der sozialen Gerechtigkeit und der Transformation hier in Nordrhein-Westfalen angeht.
Zeigt sich nach der Festveranstaltung Andres Stinker, SPD-Landtagsabgeordneter und Präsidiumsmitglied, überzeugt. In der Fraktion soll der Ende Mai neu gewählte Vorsitzende Jochen Ott aus Köln nun das Profil der Partei entsprechend schärfen. In der Partei werden an diesem Samstag die Chefposten neu besetzt. Erstmals soll ein Tandem die SPD in Nordrhein-Westfalen anführen. Der westfälische Bundestagsabgeordnete Achim Post und die Duisburger Landtagsabgeordnete Sarah Philipp.
Die Option mit der Doppelspitze mit Achim Post war ein überzeugendes Argument zu sagen, diese Teamlösung, die überzeugt mich, da habe ich Lust drauf, da bin ich motiviert, ich traue mir das zu und das kann ein guter Weg sein, wieder in die Erfolgsspur zurückzukommen.
So die designierte Co-Vorsitzende. Die 40-Jährige war im Mai schon für den Fraktionsvorsitz angetreten, verlor aber die Wahl gegen ihren Parlamentskollegen Jochen Ott.
Das war ein sehr wertschätzender, kollegialer Wettbewerb im Mai. Und auch das war, finde ich, stilbildend für das, was jetzt in der NRW-SPD hoffentlich kommt, wie man miteinander umgeht. Ich finde nämlich Wettbewerb und Kandidaturen erstmal nicht schlimm. Die Frage ist, wie geht man am Ende damit um und raus, wenn man gewinnt und eben auch, wenn man verliert.
Böse Worte oder herausfordernde Interviews blieben nach der Fraktionswahl aus. Offenbar hatte die NRW-SPD da schon gelernt, dass sich innerparteilicher Streit letztlich auch an der Wahlurne rächt, meint auch Per Steinbrück in Bochum.
Das ist der Weckruf gewesen. Also, wenn Sie so wollen, ist das der Lerneffekt. Nach dem Motto, um Himmels Willen, so können wir uns selber nicht mehr darstellen, so geht es nicht weiter. Und das Ergebnis ist jetzt diese personelle Neuaufstellung auf Landesebene und auf Fraktionsebene. Insofern sind dort die richtigen Konsequenzen gezogen worden.
Und so verlief die Suche nach einem Kandidatenduo für den Parteivorsitz ungewohnt geräuschlos. SPD-Präsidiumsmitglied André Stinker trat mit dafür ein,
dass man das am besten hinter verschlossenen Türen macht. Ich möchte, dass wir das Personal so gut aufstellen, außerhalb von Eitelkeiten. Und von daher glaube ich, hat es ja auch funktioniert.
Naja, weil nicht in jedes Mikrofon hinein gepustet und gesprochen wurde und weil die Selbstprofilierung bei den meisten dann doch einen Schritt zurückgegangen ist.
Sagt Carina Gödecke, ehemalige Landtagspräsidentin und langjährige Abgeordnete der NRW-SPD.
Ich glaube, die Entwicklung, wie wir sie hatten, auch die Wahlergebnisse der letzten Landtagswahl haben schon dazu geführt, dass einige, und das sind dann auch nicht wenige, erschrocken sind. Und dass man, wenn man erschrickt, auch nachdenkt, was muss ich denn jetzt ändern?
Für diese auch inhaltliche Neuausrichtung sei es wichtig, dass das neue Führungspersonal auf Fraktions- und Parteiebene künftig gut zusammenarbeite.
Das Wichtigste ist, dass die Fraktion versteht, dass sie nicht irgendwie eine Sozialdemokratie neben der Sozialdemokratie ist, sondern eigentlich der verlängerte Arm, der parlamentarische Arm der Partei. Und die Partei muss umgekehrt verstehen, dass sie nicht die Partei daneben ist, sondern die Grundsätze zu beschließen hat, die Richtung vorzugeben hat, sich dann um das Konkrete zu kümmern hat und in der Auseinandersetzung mit der Fraktion vielleicht auch innerparteiliche Wege, die man als Kompromisse bezeichnen kann, suchen muss und finden muss.
Alle, die da kandidieren, wissen, dass die Zusammenarbeit gut sein muss. Denn so ganz viele Freischüsse haben wir nicht mehr,
sagt der Bochumer Landtagsabgeordnete Serdar Yüksel. Er erwartet von der neuen Führungsmannschaft eine klare Richtung statt programmatischer Scharmützel.
Themenkonzentration auf die wichtigen Themen, auf die Themen, die die Menschen auch bewegen und sie nicht verlieren im Klein-Klein, nicht im 43. Spiegelstrich eines Gesetzgebungsvorhabens sich da zu verlieren.
Yüksels Hoffnung, dass das Bund-Land-Duo Sarah Philipp und Achim Post künftig besser zwischen Düsseldorf und Berlin vermittelt.
Ein bisschen sind wir auch an der Nichtkommunikation zwischen Bundes- und Landesebene auch gekrankt in der Vergangenheit. Und mit Achim Post haben wir einen profilierten Bundespolitiker. Nur Hand in Hand zwischen Land und Bund wird am Ende auch ein Erfolg draus. Gegeneinander arbeiten und streiten bringt am Ende in der politischen Währung, also sprich Wählerstimmen, nichts.
Auch die designierte Co-Vorsitzende Sarah Philipp beschwört die gute Zusammenarbeit.
Da gehört die Landtagsfraktion zu, da gehört die Partei, die NRW-SPD zu, aber natürlich auch die Bundestagsabgeordneten und die vielen Genossinnen und Genossen, die in den Rathäusern, die auf kommunaler Ebene Verantwortung tragen.
Die erste Bewährungsprobe hat Philipp schon ausgemacht. Sie will einen vergünstigten Industriestrompreis durchsetzen. Anders als Bundeskanzler Olaf Scholz, immerhin Parteikollege. Mit ihrer Forderung könnte sie bei den Unternehmen in NRW punkten, denn die hohen Strompreise belasten unter anderem die energieintensiven Branchen in Nordrhein-Westfalen. Gewerkschaften fürchten deshalb schon einen Arbeitsplatzabbau.
Man muss deutlich machen, das ist für uns hier in Nordrhein-Westfalen ein wichtiger Punkt als Industriestandort, aber auch für den Mittelstand. Und ich finde, das ist gerade ein guter und wichtiger Testlauf, wie wir das in Zukunft machen wollen.
Viel Zeit für weitere Testläufe bleibt dem neuen Führungsduo der NRW-SPD nicht. Im kommenden Frühjahr steht die Europawahl an, ein Jahr später die wichtige Kommunalwahl. In Umfragen der vergangenen Monate erreichte die SPD nur magere 20-22%.
Die SPD in Nordrhein-Westfalen stellt sich neu auf. Und einen befristeten Industriestrompreis von 5 Cent will auch die SPD-Bundestagsfraktion durchsetzen. So steht es in einem Fraktionskonzept, das heute bekannt wurde. Vivien Leue berichtete. Es muss gerade eine große Herausforderung sein, Mitglied der Linken zu sein. Das Wählerpotenzial ist da, keine Frage, denn die Welt ist nicht gerade gerechter geworden. Aber die Spitze der Bundespartei zerlegt sich momentan so entschieden, dass die Spaltung eigentlich nur noch eine Frage der Zeit scheint. In Sachsen verfolgen die Parteimitglieder die Entwicklungen mit besonderer Anspannung, denn in einem Jahr sind hier Landtagswahlen. Und Sachsen stellt nach Nordrhein-Westfalen und Berlin mit rund 6.500 Mitgliedern den drittgrößten Landesverband der Linken. Themen gibt es einige, die man gerne setzen möchte und die vor allem bei jungen Städtern auf Zustimmung stoßen. Aber auch die alten StammwählerInnen sollen nicht verprellt werden. Unser Landeskorrespondent Alexander Moritz über einen ganz besonderen Spagat.
Im Leipziger Stadtteil Konnewitz geht es der Linken noch gut. An einem Parteistand steht eine Handvoll Menschen, niemand über 50. Es gibt Popcorn und Parteiflugblätter, einige trinken Bier. Für die Querelen rund um Sarah Wagenknecht und innerhalb der Bundestagsfraktion der Linken haben sie hier wenig Verständnis.
Ich glaube, gerade die Zerstrittenheit führt dazu, dass sich immer weniger Wähler und Wählerinnen mit der Partei identifizieren können. Es gibt nun mal mehr Themen als Wagenknecht.
Ich habe im letzten Jahr öfter darüber nachgedacht, auszutreten, weil ich weniger auf Lokalpolitik geguckt habe, wo es in Leipzig ziemlich gut aussieht.
Sagt Raphael Jesche, Mitte 30, seit 10 Jahren in der Linken.
Damals war so das russlandfreundliche, wenn man es direkt, stalinistische Lager deutlich stärker als jetzt. Also die Partei hat sich zu einem wirklich besseren gewandelt in den letzten 10 Jahren. Auch wenn es halt, wenn man nur Bundesberichterstattung guckt, überhaupt nicht so aussieht. Und bin mir halt nicht ganz sicher, aber irgendwie habe das Vertrauen in den progressiven Flügel noch nicht ganz verloren.
Konnewitz ist bekannt als linkes Szeneviertel. Die Linkspartei hat hier bei der Bundestags- und Landtagswahl sogar die Direktmandate gewonnen. Ein pinkfarbener Punkt auf der Wahlkreiskarte des sonst konservativ rechten Sachsen. Soziale Gerechtigkeit, Umverteilung von Wohlstand. Wegen dieser Themen wollen sie der Linken die Treue halten, sagt eine Gruppe mit 20-Jähriger.
Weil die ja die einzige Partei ist, die sich wirklich dafür einsetzt, dass Menschen mit geringerem Einkommen, was ja die meisten in Deutschland sind, die Möglichkeit zumindest erhalten, höheres Einkommen zu erhalten.
Naja, unabhängig von den Problemen, die gerade die Linke hat, glaube ich, dass es auch weiterhin sinnvoll ist, die Linke in der Hinsicht zu unterstützen.
Das dürfte Stefan Hartmann freuen, Co-Vorsitzender der Linken in Sachsen und Mitglied des Bundesvorstands.
Unsere Partei steht im Kern, wenn man es ganz einfach macht, für ein Leben in Menschenwürde. Und zwar für ein Leben in Menschenwürde für alle Menschen.
Hartmann ist Ende der 80er in die Politik gegangen, damals noch als Kandidat der SED. Zuletzt war er Berater von Dietmar Bartsch, dem bisherigen Fraktionschef der Linken im Bundestag. Ein Ohr für die Sorgen der Menschen haben, Kümmererpartei sein. Damit war die Linke im Osten Deutschlands lange erfolgreich. Doch die AfD hat ihr diesen Platz streitig gemacht, spätestens seit der Migrationskrise 2015.
Die Lage der Partei ist, wie man weiß, gerade ein bisschen kompliziert.
Im Gegensatz zur Bundespartei erscheint die Linke in Sachsen jedoch einigermaßen geschlossen. Streitigkeiten intern klären, auf Inhalte setzen. Der sächsische Weg sei das, prahlt Landesvorsitzender Hartmann.
Wir sind ja die sächsische Linke und haben den sächsischen Weg, deshalb sprechen wir verständlich.
Für eine Wagenknecht-Partei stehen sie nicht zur Verfügung, haben die sächsischen Abgeordneten im Landtag, Bundestag und Europaparlament einhellig erklärt. Selbst der Leipziger Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann, bekannt für seine Nähe zu Wagenknecht.
Es ist keinem geholfen, wenn man dann 2 Parteien hat mit 3,5 oder 4%. Nur gemeinsam als starke Linke haben wir eine Chance, hier in diesem Land wieder etwas zum Sozialen zu verändern.
Statt auf Wagenknecht setzt die Linke auf ein anderes Gesicht, Carola Rakete. Die 35-Jährige wurde als Kapitänin des Seenotrettungsschiffs Sea-Watch 3 auf dem Mittelmeer bekannt. Im Europawahlkampf soll sie nun für die sächsische Linke antreten. So hat es die Spitze der Bundespartei vorgeschlagen, mit Rückendeckung der sächsischen Parteiführung. Offiziell muss noch ein Parteitag Mitte November darüber entscheiden. Die bisherige sächsische Europaabgeordnete Cornelia Ernst tritt nicht mehr an. Rakete soll wohl eine eher jüngere, urban-progressive Wählerschaft ansprechen. Ihre Aufstellung ist ein klares Statement. Für Flüchtlingsrettung, gegen Abschottung. Daneben verkörpert die Ökologin mit Masterabschluss auch das Thema ökologische Wende und Klimaschutz.
Ja, ich bin richtig begeistert von dem Vorschlag, dass die Linke eine coole Klimaaktivistin und Flüchtlingshelferin aufstellt und dass unser Landesverband Sachsen der Landesverband ist, der Carola Rakete hier aufnimmt.
Sagt Marco Böhme, 33, klimapolitischer Sprecher der Linken im Sächsischen Landtag. Auch am Parteistand in Konnewitz kommt Rakete gut an.
finde ich ganz großartig. Er ist halt so Seenotretterin, sympathische Person, der man sich nicht unbedingt vorwerfen kann, Parteisoldat zu sein, sondern halt, sie hilft echten Menschen.
Andere in der Partei halten Rakete dagegen nicht für die richtige Galionsfigur im anstehenden Wahljahr. Die Linke solle aufhören zu versuchen, grüner sein zu wollen als die Grünen, tadelte Ex-Parteichef Klaus Ernst in einem Interview mit der Münchner Abendzeitung. Auch Sören Pellmann äußert Zweifel.
Es ist jetzt mit Blick auf Großstädte wie zum Beispiel Berlin, wie Leipzig, wie auch Dresden, ist das eine gute Strategie. Aber wie sprechen wir Menschen an, die in den ländlichen Regionen, in den Kreisen wohnen?
Pellmann verkörpert die traditionelle Ostlinke. Aufgewachsen ist er in den 80ern im Plattenbaustadtteil Leipzig-Grünau, in der DDR ein Neubaugebiet für diejenigen, die sich mit dem sozialistischen Regime gutgestellt hatten. Hat die Linke dieses Milieu vergessen?
Vergessen glaube ich nicht. Ob der Fokus immer der richtige ist, da kann man zumindest ein Fragezeichen setzen, aber das werden wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten parteiintern klären.
Geplant ist ein digitaler Parteikonvent in den kommenden Wochen. Geht es nach Pellmann, soll dort auch Sarah Wagenknecht für die Europawahl vorgeschlagen werden.
Ich wünschte mir von meinem Parteivorstand, dass auch Sarah Wagenknecht auf dieser Liste weit vorne einen Platz hat, auch als Angebot an Sie, um sie wieder in die Partei zu integrieren.
Nee, Sarah Wagenknecht hat angekündigt, dass sie für die Linke nicht mehr kandidiert. Das stand in der Zeitung. Es gibt nur Kandidierende, die sagen, ich kandidiere.
Entgegnet der sächsische Linken-Vorsitzende Hartmann. Er will die Personaldebatte am liebsten beenden, so wie die meisten in der Partei. Doch trotz der demonstrativen Einigkeit in der sächsischen Linken gibt es auch inhaltliche Differenzen, etwa bei der Unterstützung für die Ukraine. Waffenlieferungen lehnt die Partei bisher ab. Doch es mehren sich die Stimmen, die zumindest der Lieferung von Verteidigungswaffen zustimmen wollen, wie etwa Landtagsabgeordneter Marco Böhme.
Dass man also zum Beispiel eine Stadt wie Kiew auch vor Raketenangriffen schützt, also entsprechende Abwehrsysteme, muss man auch als Linke diskutieren. Da sind wir aber tatsächlich noch nicht so weit. Der Bundespartei, da kommt ja erst.
Im Wahlkampf möchte Co-Vorsitzender Hartmann jedoch andere Schwerpunkte setzen. Gerechte Löhne, Sozialpolitik, Klimaschutz. Umfragen sehen die Linke bei um die 10%, so viel wie bei der vergangenen Landtagswahl 2019. Von einst über 20% bleibt die Linke in Sachsen aber weit entfernt. Co-Landesvorsitzender Hartmann formuliert die Wahlziele dementsprechend zurückhaltend.
Für die Europawahl und für die Landtagswahl denke ich, dass es sinnvoll ist, zu sagen, wir wollen genauso stark in den jeweiligen Parlamenten vertreten sein, wie wir es jetzt sind.
Die Auflösungserscheinungen bei der Linken im Bund. Auch in Sachsen wird die Partei davon nicht unbeschadet bleiben.
Die Parteiquerelen der Bundesspitze stellt die Linke in Sachsen vor große Herausforderungen. Alexander Moritz berichtete. Jahre ist der Nationalsozialismus nun schon Geschichte und trotzdem sind Antisemitismus und Rassismus weit verbreitet. Der jüngst veröffentlichte Bericht des hessischen Verfassungsschutzes zum Beispiel macht Rechtsextremismus weiterhin als größte Bedrohung für das Land aus und in Sachsen-Anhalt gab es im letzten Jahr einen Höchststand an rechtsradikalen Vorfällen an Schulen. In Zeiten, wo viele Zeitzeugen längst gestorben sind, sind es deren Kinder und Enkel, die sich dafür stark machen, dass deren Erinnerungen an die NS-Verbrechen nicht vergessen werden. Für sie ist das eine Art Auftrag, davon zu erzählen und auch den Bogen ins Heute zu spannen. Denn anders als in der deutschen Mehrheitsgesellschaft sind die Familiengeschichten vieler Verfolgter bis in die jüngste Generation sehr präsent. Eine von ihnen ist die Schauspielerin und Sängerin Yalda Rebling. Die Tochter einer Shoah-Überlebenden hat in dieser Woche eine Schule in Halle an der Saale besucht, um die Geschichte ihrer Mutter zu erzählen. Und unser Landeskorrespondent in Sachsen-Anhalt, Niklas Ottersbach, war dabei.
Yalda Rebling stimmt zu Beginn einen aschkenasischen Gesang an, das Hohe Lied von Salomo, eines der ältesten jüdischen Liebeslieder. Die 71-jährige Yalda Rebling steht vor rund 20 Schülerinnen und Schülern in einem Klassenraum in Halle. Es ist eine Schule zur Berufsorientierung. In pädagogischen Werkstätten werden hier junge Leute auf eine Lehre oder Ausbildung vorbereitet. Viele Schulabbrecher sind dabei, so wie Yannick, 19 Jahre alt. Er weiß wenig über die Judenverfolgung im Zweiten Weltkrieg und freut sich auf das Zeitzeugenengespräch mit Yalda Rebling.
Also in der Schule war es immer nur so ein ganz kleines Thema. Man hat halt viel mehr über dieses, was Hitler halt gemacht hat, welche Wege er gegangen ist und so. Und ich habe dann auch erst mehr hier erfahren, halt von Herrn Dose, habe ich halt mehr über den Holocaust direkt erfahren.
Andreas Dose ist der Werkstattpädagoge an der Berufsorientierungsschule in Halle. Er sagt, gerade nach der Corona-Zeit, in der viele vereinsamt und isoliert waren, sei politische Bildung für die Jugendlichen wichtig.
Weil das politische Wissen holt dort keiner auf. Ja, es gibt keine weiterführenden Schulen. Die können einen Schulabschluss machen, die machen einen Hauptschulabschluss. Oder sind sie in der Weimarer Republik? Da hört die Geschichte, die deutsche Geschichte bei den jungen Leuten auf.
Also das ist meine Mama, Linyal Dati, die in Amsterdam in der Nieuwerkerkstraat aufgewachsen ist.
Und so beginnt Yalda Rebling den Schülern ihre Familiengeschichte zu erzählen. Ihre Mutter, Linyal Dati, lebte in den von den Nazis besetzten Niederlanden. Die Widerstandsgruppe um Linyal Dati wurde verraten. In einem Internierungslager lernte sie Anne Frank kennen. Linyal Dati wurde nach Bergen-Belsen deportiert. Völlig abgemagert und mit nur noch 28 Kilo Körpergewicht wurde sie 1945 von britischen Truppen befreit. Ihre Tochter Yalda Rebling betont, sie sei keine Zeitzeugin des Holocausts. Aber natürlich interessiert die Schüler, inwiefern die Geschichte ihrer Mutter auch ihre Geschichte sei. Teilweise haben sich die Jugendlichen Fragen vorher auf einen Zettel geschrieben.
In welchem Alter wurde ihr die Geschichte der Mutter erzählt und wie sie mit den Erinnerungen umging?
Immer, weil die Geschichten waren ja immer da. Sie haben uns aber die Geschichten erzählt, in denen sie stark waren. Und ich hatte als Kind furchtbare Albträume und die habe ich nie verstanden. Und erst eine Therapeutin hat mir dann meine Albträume erklärt. Es waren die Geschichten, die meine Mama erlebt hat, über die sie nie reden konnte. Damit musste ich mich dann auseinandersetzen, damit ich das nicht unbedingt an meine Kinder auch wieder weitergebe.
Mehr noch als für den Holocaust interessieren sich die Schüler in Halle für Yalda Reblings Aufwachsen als jüdisches Mädchen in der DDR. Ihr Vater Eberhard Rebling erhielt nach dem Zweiten Weltkrieg das Angebot, in Ost-Berlin eine Musikzeitschrift aufzubauen. Deswegen zog es die jüdische Familie in die noch junge DDR.
Und ich würde gerne fragen, wie Ihre Kindheit und Ihre Schulzeit ablief. Also wurden Sie viel gemobbt oder so?
Ja. Es gibt eine Geschichte, die mich wirklich geprägt hat. Da war ich vielleicht 10 Jahre alt. Da war das Thema Judenverfolgung in der Schule dran. Und ich habe versucht, mich unsichtbar zu machen. Kennt ihr das, wenn man sich so unsichtbar machen möchte, wenn der Lehrer vorne steht? Kennt ihr das?
Ja.
Also ich habe versucht, mich unsichtbar zu machen. So sagt der Lehrer, wir wollen heute über die Judenverfolgung reden. Wir reden von 60er Jahren, frühen 60er Jahren. Wir wollen über die Judenverfolgung reden. Yalda, deine Mutter war doch in Auschwitz. Erzähl mal, wie es so in Auschwitz war. Ich hatte nur noch Watte im Kopf. Ich weiß nicht, was danach passiert ist. Ich weiß nicht, wie ich nach Hause gekommen bin. Vermutlich bin ich umgefallen oder was auch immer. Keine Ahnung, wie die Geschichte ausgegangen ist. Aber hier war ein Lehrer, der sich offensichtlich vor der Verantwortung gedrückt hat.
Yalda Reblings Verhältnis zur DDR, es sei ambivalent. Einerseits hat der SED-Staat die kleinen ostdeutschen jüdischen Gemeinden finanziell unterstützt. Andererseits lebte auch der Antisemitismus in der selbsternannten antifaschistischen DDR weiter.
Nein, es war nicht komisch, als einsames jüdisches Kind in der DDR-Schule. Das wurde dann erst in der Oberschule ein bisschen besser, weil da waren noch andere jüdische Kinder, die ich aus dem Freundeskreis meiner Eltern kannte. Aber ich habe auch schmerzliche Erfahrungen in Wessiland. Wenn jemand mit dir redet, ja, du kommst aus Berlin, ich komme aus Ost-Berlin. Was? Na, mit dir rede ich nicht mehr.
Anderthalb Stunden dauert die Fragerunde mit Yalda Rebling. Die Sängerin und Schauspielerin ist begeistert über die Fragen der Schüler. Und sie sagt, die Erinnerungskultur in Deutschland mit den Gedenktagen wie zum Beispiel dem 27. Januar, die Auschwitz-Befreiung, das müsse auf neue Füße gestellt werden.
Und dann hast du diese offiziellen Reden, mit denen nichts, aber auch gar nichts gewonnen ist. Wir müssen neue Formen finden. Ich bin eine Oma, ich bin eine alte Frau. Ich kann das für die junge Generation nicht erfinden. Das müssen sie selber erfinden.
Neue Wege, aber auch bewährte Formate wie die Gesprächsrunden vor Schülern. Yalda Rebling wird in den nächsten Wochen noch nach Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern reisen, um auch dort vor Schülern ihre Familiengeschichte zu erzählen. Der 19-jährige Yannick, er, der die Schule abgebrochen hat und nun auf eine Schweißerlehre hinarbeitet, er ist nach dem Gespräch mit Yalda Rebling überrascht über den Umgang mit Juden in der DDR.
Man hätte ja gedacht, nach dem Krieg war es so, dass die Juden, sage ich mal, ein bisschen in Schutz genommen werden, weil die haben so viel erlebt. Dies war halt nicht wirklich der Fall. Sie hat ja viel darüber erzählt, dass sie auch gemobbt worden ist.
Yannick hat an seiner alten Schule rechtsradikale Äußerungen miterlebt. Einige Schüler hatten an der Sekundarschule in Halle Hakenkreuze an die Treppe gemalt. Der Fall wurde nicht aufgeklärt. Nach dem Gespräch mit Yalda Rebling ist für den 19-jährigen Hallenser nun umso mehr klar.
Ich bin absolut gegen Rassismus. Und es ist schön, dass es Personen gibt, die darüber auch reden, weil viele schweigen das tot. Sie sagen, es gibt keinen Rassismus und es wird das höchstwahrscheinlich leider immer geben, weil es immer Leute gibt, die anderen hinterher neiden oder einfach ausgrenzen, wegen solchen Gründen. Ja.
Erinnern als Auftrag. Die jüdische Sängerin und Schauspielerin Yalda Rebling. Niklas Ottersbach hat sie in Halle begleitet. Wenn Straßen in Großstädten verkehrsberuhigt werden, dann hat das derzeit vor allem einen Grund. Straßenzüge sollen grüner werden, klimaresistent und Autofahrern soll es schwerer gemacht werden, ihr Gefährt überall zu parken und, wenn es gut läuft, stattdessen aufs Fahrrad oder den ÖPNV umzusteigen. In München tobt gerade ein Streit um so ein Verkehrsprojekt und die Fronten bei Befürwortern und Gegnern sind verhärtet, zumindest auf den ersten Blick. Unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone mit der ganzen Geschichte.
Ein sommerlicher Nachmittag. Brütend heiß steht die Luft im Münchner Stadtviertel Au. Viele Zeilenbauten aus der Nachkriegszeit, enge Straßen, wenig Bäume. Nur auf der Kolumbusstraße grünt es neuerdings. Ein Anlass für Franz Klug, mal hinzuschauen.
Also das Grün, gell, die Bäume, die Ruhe, großartig. Also ich bin ganz begeistert.
Der pensionierte Buchhändler sitzt für die Grünen im Bezirksausschuss, der dieses Testprojekt mitbewilligt hat. Auf der ruhigen Wohnstraße hat die Stadt 40 Parkplätze mit Rasenflächen bepflanzt, nebst Pflanzenkübeln, in denen Gemüse wächst. Ein anderer Teil wurde zu einer großen Sandfläche. Hier will die Stadt untersuchen, wie man Autoverkehr verringern und gleichzeitig die Lebensqualität steigern kann.
Wir wissen alle, die Stadt wird heißer, wir müssen mehr Grün machen, wir brauchen mehr Fläche für Grünstreifen auch, dass Leute eben heraus auf der Straße was machen können, nicht nur Autos. Und das muss man jetzt ein bisschen massiv voranbringen. Und das Witzige ist ja, die Leute werfen uns vor, wir machen in der Politik nichts. Dann wurde beschlossen, München Klimakatastrophe, wir müssen was tun. Dann tun wir was, passt auch nicht.
Einigen passt es gar nicht, was hier passiert. Vor allem die Älteren beklagen sich.
Die Leute, die behindert sind, denen muss man die Möglichkeit geben, vor der Haustüre einzusteigen. Und das wurde hier überhaupt nicht bedacht.
Das Ganze hier ist eigentlich nur, um die Parkplätze wegzumachen. Ja, um zu testen, wie funktioniert es, wie macht man am besten Parkplätze weg. Wir sind nie gefragt worden, ob wir das wollen.
Man kann einen Sandkasten, einen 40 Meter Sandkasten, den Leuten nicht einen Meter vor Schlafzimmer setzen mit den ganzen spielenden Kindern. Es hallt nach oben, im fünften Stock ist es teilweise lauter als hier unten.
Diese junge Mutter dagegen, deren Kind auf der Grünfläche spielt, dort, wo sonst Autos parken, freut sich über die Neugestaltung.
Mega gut. Wir finden es total toll. Es ist ein bisschen Abwechslung auch für die Kleinen, auch dass alles hier ein bisschen abgesperrt ist, dass die Autos nicht durchfahren. Und ich finde, es wird echt gut genutzt auch. Ja, es kommt gut an bei den Leuten.
Da wurde sich schon beschwert, dass zu viel Kinderlärm da ist.
Wir sind ja auch in Deutschland, da wird sich da immer drüber beschwert, was ich ja sehr schade finde. Gerade wenn man jetzt nicht so weg kann in den Urlaub, ist eine kleine Oase für die Leute, die hier sind. Und da darf man auch mal ein bisschen Kinderlärm ertragen, finde ich.
Eine Passantin ist eigens mit dem Rad aus dem Münchner Norden hierher gekommen, um sich die begrünte Kolumbusstraße einmal anzuschauen. Auf den Grünflächen sei es an diesem heißen Tag deutlich kühler als auf dem Asphalt.
Man merkt einfach, dass hier gegossen wird, dass es grün ist und das finde ich großartig.
Anders Steffen Winkels. Den Anwohner einer Nebenstraße wurmt das Projekt so sehr, dass er nun sogar dagegen vors Gericht gezogen ist.
Hier in der Kolumbusstraße werden 40 Parkplätze entfernt. Die parken natürlich dann bei mir in der Nebenstraße.
Wie er bei seiner Klage juristisch gegen das Projekt argumentiert? Ganz einfach, sagt er. Mit der Straßenverkehrsordnung.
Die Klage ist auf § 45 der Straßenverkehrsordnung begründet. Man kann keine Straße sperren, ändern oder Verkehrszeichen aufstellen ohne entsprechende Gefahrenlage.
Dass die Verhandlung für Oktober anberaumt ist, also dann, wenn die Grünflächen hier wohl schon wieder abgebaut sind, findet Steffen Winkels Anfang 30 zweitrangig. Auch wie konkret man es besser machen könnte, sagt er nicht.
Hier sehen wir eine Rechtsverletzung, die für zukünftige Projekte in dem Fall vermieden werden kann. Und vielleicht lernen die Herrschaften auch noch was, dass man den Bürger mitnehmen muss, bevor man solche Projekte macht.
Informiert sei hier jeder gewesen, verteidigen sich die Projektbegleiter von der TU München, etwa über Postwurfsendungen an alle AnwohnerInnen. Doch der politische Rückhalt bröckelt. Während die Grünen im Bezirksausschuss das Projekt weiter unterstützen, äußerte sich SPD-Oberbürgermeister Dieter Reiter skeptisch darüber, Parkplätze zu verringern. Skeptisch auch die CSU. Wobei die Konservativen im Bezirksausschuss einerseits einem Kompromissvorschlag zustimmten zur Fortführung des Projekts mit mehr Regelungen, andererseits im Münchner Stadtrat das Projekt per Eilantrag ganz stoppen wollten. Den Vorwurf, dass die Partei hier Stimmung machen wolle vor der Landtagswahl im Oktober, weist CSU-Stadtrat Andreas Barbour zurück.
Das ist ein Stadtgebilde, was hochkomplex ist und das muss einfach funktionieren. Und ich kann da jetzt nicht einfach irgendwie mal was ausprobieren, sondern das muss wirklich gut überlegt sein. Da wohnen ja Menschen. Das ist eben der Punkt, den wir aufgegriffen haben, einmal gesagt haben, nee, so kann es nicht mehr weitergehen. Jetzt müssen wir wirklich mal so einen Stopp fordern.
Die Fronten scheinen verhärtet im Viertel. Im Fernsehen sprach eine Anwohnerin von Krieg, von Beschimpfungen, fliegenden Eiern und Wasserpistolenattacken war in manchen Medien die Rede. Eine Stimme war bisher nicht zu hören, die von Eva Goroll.
Diesen Streit möchte ich nicht. Ich möchte die Leute zueinander bringen.
Es ist ein schwüler Abend. Auf der Sandfläche haben sich die schärfsten KritikerInnen des Projekts versammelt. Eva Goroll mit dem roten Sommerkleid steht trotzdem mittendrin im Grüppchen. Oder vielleicht deswegen. Die Anwohnerin hat eine WhatsApp-Gruppe mit ins Leben gerufen, die erbitterte Gegner wie den Kläger Steffen Winkels mit BefürworterInnen vernetzt hat. Goroll selbst zählt wohl eher zur letzteren Gruppe. Sie isst nach eigenen Angaben jeden Tag auf der Sandfläche ihr Mittagessen, weil sie den neuen Ort, Zitat, total geil findet.
Und eigentlich ist es cool, sich im Liegestuhl hier hinzustellen, die Sonne zu flacken. Macht halt keiner. Die Erwachsenen sind da einfach zu faul dazu.
Die Softwaregestalterin kennt sich aus mit der Frage, wie man Menschen begleitet, wenn sie sich an neue Verhältnisse gewöhnen müssen. Für sie als Fan der verkehrsberuhigten Kolumbusstraße bedeutet das, auch die Nachteile im Blick zu haben.
Wir haben zum Beispiel aufgenommen, dass Anwohner darüber klagen, dass Sand in die Hauseingänge kommt und das als Rollsplitt fungiert, sodass alte Leute ausrutschen. Dann ist die Straßenreinigung hier motiviert worden, 5-mal in der Woche vorbeizufahren, damit nicht so viel Sand in die Hauseingänge kommt.
Sind Sie gekommen?
Ist tatsächlich so und ich habe von nicht mehr so viel Beschwerden gehört.
Dass es vor einem halben Jahr mal hier sehr wohl einen Workshop gab, wo BürgerInnen Vorschläge für das Projekt einbringen konnten, Dass nur halt viele nicht mitmachten, das erzählt sie auch den Gegnern gern. Aber auf Vorwürfe hat sie keine große Lust. Das Pilotprojekt betrachtet Eva Goroll als Chance fürs Klima, an dem man konstruktiv mitarbeiten sollte.
Es bringt ja nichts, wenn wir alle immer nur schimpfen. Das bringt ja nichts. Und das wurde dann eben auch weitergegeben. Und so gab es dann auch ein Gespräch, und wo die Leute sich einander zugehört haben und nicht immer alles wieder neu wiederholen mussten. Und an der Medienberichterstattung sehe ich auch, dass ganz viel immer wieder neu das Gleiche gemacht wird. Aber wir sind einen Schritt weiter mittlerweile.
Versichert Eva Goroll, ehe sie sich wieder zu ihren Nachbarn stellt und noch mindestens eine halbe Stunde lang weiter diskutiert. In der kühler werdenden Abendluft. Auf der Sandfläche, die vielen von ihnen so verhasst ist.
Der Kulturkampf in der Kolumbusstraße und vielleicht ja der Auftakt zu einer ganz neuen Verständigung in der Nachbarschaft. Tobias Krone. Der Checkpoint Charlie ist einer der Orte in Berlin, die besonders eindrücklich an die Teilung der Stadt und an die Zeit des Kalten Krieges erinnern. Im Oktober 1961 standen sich hier sowjetische und US-amerikanische Panzer gegenüber, die Geschütze aufeinander gerichtet. Die Bilder gingen damals um die Welt. Heute besuchen den Checkpoint Charlie Menschen von überall her. Mehr als 4 Millionen im Jahr. So viele, dass Kritiker unken, er sei zum touristischen Rummelplatz mutiert. Viele sagen sogar verkommen. Der Berliner Senat will das ändern. Der ehemalige Grenzübergang soll als Bildungs- und Gedenkort ein bisschen Würde zurückerhalten. Wolf-Sören Treusch kennt die Pläne und hat sich dort umgeschaut.
Spanisch, Französisch, Englisch. Das Sprachengewirr am Checkpoint Charlie ist enorm. Die Bürgersteige an der Straßenkreuzung sind überfüllt. Alle paar Minuten zwängt sich ein Reisebus durch die viel zu engen Straßen. Alltag an einem der beliebtesten Berliner Touristen-Hotspots. Viele Besucherinnen und Besucher lassen sich gegen kleines Geld fotografieren mit den jungen Männern in Uniform, die vor dem nachgebauten US-Kontrollhäuschen als Wachsoldaten posieren. Kalter Krieg als Massenfolklore. Auf der großen Freifläche zwischen den Brandwänden versorgen sich die Menschen an provisorischen, bunt blinkenden Buden mit Kaffee, Currywurst und Kebab. Städtebaulich ist hier seit dem Fall der Mauer 1989 wenig vorangekommen.
Das ist im Moment kein schöner Ort. Überhaupt gar nicht.
Findet auch Petra Kahlfeld, Senatsbaudirektorin des Landes Berlin und mitverantwortlich dafür, dass sich an diesem Zustand bald etwas ändern soll.
Wir wollen einen Bildungs- und Erinnerungsort schaffen an die Zeit der Teilung unserer Stadt. Und wir wollen das auch stadträumlich zeigen, das heißt als eine Leerstelle, als eine Zäsur.
Nach jahrzehntelangem Gezerre um den historischen Ort am Checkpoint Charlie soll es nun endlich vorangehen. Viele Investoren haben sich an der Bebauung des Areals verhoben, auch wegen der komplizierten Eigentumsverhältnisse. Zuletzt ein Projektentwickler, der die freien Flächen komplett bebauen wollte, mit Büros, Geschäften, Wohnungen, einem Hotel und einem Museum des Kalten Krieges. 2018 stoppte der Senat die Verhandlungen darüber, 2020 verabschiedete er den Bebauungsplan für das Areal. Der ermöglichte es dem Land Berlin, 2022 zwei Teilflächen der beiden letzten, noch unbebauten Grundstücke zu erwerben, jeweils 1000 Quadratmeter groß. Geplant sind nun ein Stadtplatz auf der Westseite und eine feste Ausstellungsfläche auf der Ostseite des Areals. Seitdem ist der Weg frei für einen Bildungs- und Erinnerungsort, welcher der Bedeutung von Checkpoint Charlie gerecht werde, so die Senatsbaudirektorin.
Das heißt, wir tun nicht das, was man 2018 vorhatte und dann aber gestoppt hat. Wir bebauen nicht alle Grundstücke, die es dort hat, die bislang unbebaut geblieben sind, sondern wir definieren einen Bereich, der einen relativ großen Umgriff hat und sagen, das ist eine besondere Stelle in unserer Stadt, die wollen wir auch sehr besonders ausbilden.
22 Leitlinien markieren die baulichen und architektonischen Ansprüche an den künftigen Bildungs- und Erinnerungsort. Im Mittelpunkt die beiden vorhandenen, denkmalgeschützten Brandwände. Sie sollen größtmöglich sichtbar bleiben, als Symbol der Teilung der Stadt vor 1989. Denn hier wurden einst Häuser abgerissen, um Mauer- und Grenzanlagen zu errichten. Die Fassaden der beiden Neubauten, die an dieser Stelle entstehen, werden sich daran orientieren müssen.
Man hat sich darauf verständigt, dass diese Wände weder aussehen dürfen wie die denkmalgeschützten Brandwände, um die ihrerseits nicht zu schwächen in ihrer Aussage. Es sollen aber auch keine Fassaden im klassischen Sinne gebaut werden, die die Alltagsnutzung in diesen Gebäuden auf den Platz schütten, sage ich jetzt mal ein bisschen negativ. Sie sollen in einer visuellen Zurückhaltung sein.
Theresa Keilhacker ist das zu wenig. Die Präsidentin der Berliner Architektenkammer hatte sich im Rahmen eines städtebaulichen Dialogverfahrens dafür stark gemacht, auch die neuen Fassaden als Brandwände zu gestalten.
Im Grunde hätte es auf beiden Seiten in voller Höhe eine Beruhigung gebraucht. Und da gab es verschiedene Vorstellungen, die man auch in einem Wettbewerb hätte lösen können, weil das ist letztendlich eine baukünstlerische Aufgabe. Das ist keine kommerzielle Aufgabe. Es ist wirklich etwas, was dem Denk- und Kulturraum nutzen hätte müssen.
Der private Investor, der die beiden Neubauten errichtet, hat dennoch Auflagen erhalten, wie er die Fassaden Richtung Freifläche gestalten darf. So muss er die Wand des geplanten Wohngebäudes auf dem östlich der Friedrichstraße gelegenen Grundstück im Sockelbereich bis zu einer Höhe von 11 Metern geschlossen halten, die des Bürogebäudes auf dem westlich gelegenen Grundstück im Erdgeschossbereich. Damit wollen die Planerinnen und Planer verhindern, dass in den unteren Etagen zur Freifläche hin Läden mit bunten Schaufenstern einziehen. Sie könnten der Würde des geschichtsträchtigen Ortes nicht gerecht werden. Seit vielen Jahren informieren eine Freilicht-Fotogalerie und die Blackbox Kalter Krieg, eine schmucklose schwarze Bretterbude, über die Geschichte von Mauer und Grenzübergang an dieser Stelle. Viele der Holzwände sind deutlich erkennbar lädiert. Der Erinnerungsort benötigt dringend eine Auffrischung, bestätigt Susanne Muhle, bei der Stiftung Berliner Mauer für den Erinnerungsort Checkpoint Charlie zuständig.
Das Problem ist, 2012 hier ist die Blackbox gebaut worden als temporärer Bau, der 2 Jahre stehen sollte, bis dann das Museum kommt. Und diese Box steht jetzt seit 10 Jahren und sie bricht tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes mittlerweile zusammen. Und auch die Galeriewand, die tolle Verdienste hat, hat sozusagen jetzt mittlerweile ein Alter erreicht, wo man es mal erneuern muss.
Sie freut sich, dass Checkpoint Charlie als Bildungs- und Erinnerungsort zukünftig gestärkt wird. Ob ober- oder unterirdisch, beides denkbar. Klar ist nur, ein klassischer Museumsbau, wie das ursprünglich an diesem Ort geplante Museum des Kalten Krieges, wird es nicht. Große Teile der Ausstellung werden auch weiterhin unter freiem Himmel präsentiert.
Wolf-Sören Treusch über den Checkpoint Charlie, der nach Jahren des Stillstands zu einem wirklichen Bildungs- und Erinnerungsort werden soll. Und damit geht unser DLF-Magazin für heute zu Ende. Alle Beiträge finden Sie wie immer in der DLF-Audiothek-App. Und wenn Sie noch mehr hören wollen aus den Bundesländern, schauen Sie dort nochmal ins Themenband Deutschland. Die Redaktion dieser Sendung hatte Benjamin Dirks, das Mikrofon Melanie Longerich. Ihnen noch einen schönen Radioabend.